Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes Leute, es ist wieder soweit, der März ist rum und das bedeutet, es ist Zeit für einen Monatsrückblick. Also, neuer Newsflash, viele News, die wir über den Monat hinweg gesammelt haben und wir haben die Highlights für euch parat. Nach mehreren Schussattacken steht Yakaris Haus jetzt unter dauerhaften Polizeischutz. Das ist ganz skurril, weil es gibt jetzt eine mobile Polizeistation vor Yakaris Haus. Und in dem Zusammenhang sprechen wir auch über die Rückenthematik im Deutschrap und wie Artists wie einem Paschanim zum Beispiel unter diesem Druck in den letzten Jahren auch ein bisschen verzweifelt sind. Und wir haben da Aussagen von einem ehemaligen Hells Angels Mitglied mit dabei. Außerdem gibt es ein Follow-up zur Trennung zwischen Katja und Drilon. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben im letzten Newsflash schon so ein bisschen das Thema angerissen. Jetzt ging es da aber dann doch nochmal viel hin und her in der Öffentlichkeit und sogar anwaltliche Konsequenzen. Und wir machen auch direkt weiter mit einer traurigen News aus der Szene. Und zwar wurde Anzeige erstattet gegen einen bekannten Deutschrapper wegen sexueller Nötigung. Dann Juju und Nura. Letztes Jahr gab es ja die Gerüchte um eine mögliche Reunion. Jetzt sieht es eher danach aus, als könnte es dort nochmal richtig Beef geben. Beide haben neue Musik angekündigt und 8 Jahre nach der Trennung könnte es jetzt dieses Jahr wirklich krachen, weil beide neue Aussagen getätigt haben. Da schauen wir drauf und zum Abschluss sprechen wir über die Bürgermeisterwahl in Bushidos neuem Wohnort Grünwald. Denn dort haben Leute tatsächlich für Bushido gewotet. Also, all das erfahrt ihr heute im Newsflash. Viel Spaß, nach einem kurzen Spot geht's direkt los.
Werbung.
Sherwin, ich weiß ja, wie sehr du dich auf die Decathlon-Collab gefreut hast. Hat sich denn seitdem bei deinem Training nochmal was verändert? Weil du warst ja eigentlich schon immer auf dem Home-Gym-Film.
Ja, true. Ich muss sagen, ehrlicherweise hat sich gar nicht so viel verändert, weil ich halt viele Produkte von Decathlon sowieso schon hatte. Also ich hatte zum Beispiel so eine Klimmzugstange, die du in den Türrahmen einklemmen kannst. Ich hatte so Push-Up-Griffe, also so Liegestützgriffe, mit denen man nochmal so weiter in den Stretch quasi reinkommt. Und auch das Decathlon-Hantel-Set. Ich muss aber sagen, so sehr ich mein kleines Home-Gym, den ich es mal immer geliebt habe, war es halt trotzdem nicht perfekt. Und jetzt haben wir eben noch so ein paar Sachen dazu bekommen von Decathlon. Zum Beispiel so Dipstangen, die sind crazy. Dann ein zweites Hantelset und auch noch so Fitnessbänder. Und diese paar Produkte haben mein Training wirklich nochmal komplett verändert. Also allein, wenn du ein zweites Hantelset hast, ich weiß, das ist ein kleiner Flex irgendwie, aber du musst halt nicht ständig so rumschrauben und die Gewichte wechseln. Dann kannst du mit diesen Gummibändern so richtig nice diese Klimmzug- und Dip-Trainings verbessern, weil du halt, wenn du nicht mehr kannst, noch mit den Bändern nachlegen kannst oder generell, wenn du noch keine Klimmzüge kannst oder noch keine Dips kannst, ist es halt viel leichter mit diesen Bändern und einfach alles in allem habe ich jetzt wirklich wie so einen kompletten Trainingsplan für zu Hause, so Bizeps, Trizeps, Schulter, Bauch, Rücken, Brust, Beine separat, die sieht man im Club sowieso nicht, das machen wir eher so beim Joggen. Aber ja, ey, es ist sehr geil.
Und man hat halt nicht mehr diesen Weg zum Gym, also du musst nicht mehr im Gym auch auf Geräte warten und das Training geht einfach viel schneller und ist leichter in den Alltag so für zwischendurch zu integrieren.
Ey, also wirklich, und was bei mir auch, finde ich, so ein Riesending ist, warum ich so ein Home-Gym-Fan bin, ist, ich höre immer so laut Deutschrap, während ich trainiere und spring wirklich so im Zimmer rum irgendwie und macht dann noch einen Satz und noch einen Satz. Und ich glaube wirklich, ich bin wirklich überzeugt, dass dieses so übel motiviert sein durch die laute Mucke, die du gerade hörst und dieses Rumjumpen so Kräfte freisetzt, die du andererseits nicht hättest. Also für mich ist dieses Home Gym mit den Produkten von Decathlon jetzt wirklich das perfekte Setup.
Yes. Und wenn ihr euch auch überlegt, euch zu Hause was einzurichten, checkt dafür mal den nächsten Decathlon Store in eurer Stadt ab. Denn was ich dort sehr, sehr feier, ist, dass man bei Decathlon alles vor Ort testen kann. Also auch sowas wie Bänder, Hanteln und was es sonst noch alles gibt. Denn ihr findet dort eigentlich alles, was man für so ein kleines Home-Gym braucht. Und am Ende gibt es keine Ausreden mehr, egal ob es regnet oder nicht. Du kannst immer durchziehen. Also nächsten Decathlon-Store um die Ecke auschecken oder online shoppen. Den Link zu Decathlon haben wir wie immer in die Shownotes gepackt und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wir starten direkt rein mit dem ersten Thema und dem ersten Rapper, und zwar Yakari. Und ich finde die Headline, die wirklich, die ich selbst am witzigsten fand zu dem Thema, war: Jakari bekommt seine eigene Polizeistation. Und das ist, ich habe das bei Mr. Rap gesehen und ich musste so lachen, weil es ist for real wirklich passend. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Also, warum überhaupt? Ihr wisst ja, wir haben schon oft über Jakari gesprochen, alles, was da um dieses Haus herum abging. Das war so, dass im September 2025 ein Mercedes auf einem Grundstück im Landkreis Celle gebrannt hat. Und am Anfang war man sich noch so unklar, hat das überhaupt irgendwas mit Jakari zu tun oder nicht? Wir wussten nur über diesen Brand irgendwie. Aber Jakari hat dann später das Überwachungsvideo von diesem Brand auf Social Media gepostet und dann war irgendwie klar, okay, das hat was mit seiner Familie zu tun. Und am 13. Januar 2026 dann wurden ebenfalls an diesem Haus in Celle, beziehungsweise in Baven, das ist irgendwie ein Ort in Celle, mehrere Schüsse auf das Haus und einen PKW abgefeuert, der dort stand. Und aufgrund dieser Vorfälle kam es eben immer häufiger zu Polizeieinsätzen an dem Haus. Also auch wenn die einfach mal hinfahren mussten, irgendwie, was weiß ich, gucken, was los ist. Oder es gab bestimmt auch irgendwie anders mal einen Alarm und dann sind die ausgerückt und so. Und weil das so häufig vorkam, steht dieses Haus nun unter 24/7 Schutz, sage ich mal, Polizeischutz. Aber damit nicht genug. Es ist jetzt nicht so wie bei Bushido oder so, wenn man sich daran erinnert, dass da so ein paar Leute eben mit dabei waren, sondern die haben da wirklich so einen Container, so einen Einsatzcontainer in dem Ort platziert, aufgebaut und auch eine mobile Toilette noch dazu, dass dann da die Polizisten eben immer vor Ort sein können und halt schneller zu dem Haus ausrücken können. Deswegen zurück zu der Quote am Anfang, ja, er hat wirklich sozusagen jetzt sein eigenes Polizeirevier, ja, weil da halt irgendwie 24/7 Schutz ist.
Ja, und weil du gerade schon diesen Vergleich gezogen hast zu Bushido, also ich glaube, bei Bushido war das eben dieser personenbezogene Schutz,
ja.
Und bei Jakari ist es jetzt eben der objektbezogene Schutz, also weil es halt um die Sicherheit von dem Haus geht, weil es da eben irgendwie anscheinend innerhalb von 4 Monaten mindestens 30 Polizeieinsätze gegeben hat. Und jetzt will man verhindern, dass es da einfach noch weiter eskaliert, weil, also ich stelle mir auch vor, als Nachbarschaft ist das ja übelst der Abfuck, wenn du da einfach so viel Polizei die ganze Zeit irgendwie Schüsse und so, was weiß ich, am Ende sind, verwechseln die Täter irgendwie das Haus von Jakari mit dem Nachbarshaus und was ist das für eine Wohnsituation einfach?
Also ich finde es halt auch einfach so krass, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, so von wegen, dass Jakari halt nicht aufhört zu sticheln, obwohl es jetzt seinen Eltern so geschadet wird. Ich meine, irgendwie gefühlt jeder Gangster kann wahrscheinlich rausfinden, wo dieses Haus ist in diesem Ort. Und damit aber nicht genug, es ist ja jetzt auch noch so, weißt du, was sind das an Steuergeldern, die dafür abfließen, dass dieses Haus geschützt wird mit diesem mobilen Einsatzcontainer und diesem Toilettenhäuschen, ja? Und er stichelt halt immer weiter. Also das ist halt so krass irgendwie. Aber gut, so ist das nun mal in einem Rechts- und Sozialstaat. Der kann auch so weiter sticheln, wie der will. Die werden nie aufhören zu schützen. Ganz im Gegenteil, die würden dann vielleicht den Schutz eher hochfahren.
Ist heftig. Vor allem, ich habe neulich irgendwann, ist jetzt schon ein paar Wochen her, da hat Jakari so eine Story gepostet, vom Feld irgendwie, wie er so draußen steht und da wurde gerade sein Auto abgeschleppt. Und auch das hat mir so Vibes gegeben, krass, warum filmst du das gerade? Weil, ne, so ist doch noch leichter. Also das sah so aus, als wäre er halt an diesem Ort von dem Haus. Und dass er halt bei seinen Eltern noch zu Hause wohnt oder dass er seinen Eltern ein Haus gekauft hat, dort eben auch wohnt. Und dann noch Stories davon zu machen, diese Überwachungsvideos hochzuladen. Also Jakari hat ja an verschiedenen Stellen Beef. Das wird ja immer weiter so gehen.
Ja.
Und in dem Zusammenhang bin ich auch auf einen Podcast gestoßen. Da ging es gar nicht um Jakari oder so, aber es ging allgemein um die Deutschrap-Szene und Hintermänner und Rückenpolitik und kriminelles Milieu. Und zwar ist der Podcast von Kasra. Das ist ein Ex-Hells Angels-Member. Er heißt, glaube ich, auch in den Kreisen der Perser. Und der hat Peter Rosberg eingeladen als Gast. Die hatten auch schon mal irgendwie ein paar Folgen zusammen. Und jetzt ist eben im März aktuell eine erschienen. Und Peter Rosberg kennt man ja noch als ehemaliger Bildreporter, der gerade dieses ganze Großfamiliending sehr krass mitbegleitet hat, auch im Zusammenhang mit Bushido. Die beiden hatten auch zusammen einen Podcast. Und jetzt haben eben Kasra und Peter Rosberg über die Deutschrap-Szene gesprochen. Und da ging es zum Beispiel auch um ein Erzfeind von Yakari, und zwar Kolja Goldstein. Und laut deren Aussage wäre Kolja Goldsteins Image sehr krass so fake-mäßig auch aufgebaut. Also so von wegen, ja, der krasse Gangster, der immer wieder halt so sagt, er hängt mit allen möglichen Gruppierungen, Mokromafia und so weiter ab. Aber hätte eben, ja klar, er hat so diesen Schutz, also das stimmt auch, aber es wird sozusagen ausgenutzt, so die Aussagen von Hells Angels auch, dass man sagt so, ja okay, wir zeigen uns da und wir haben dann einen Rapper, der eben das genauso propagiert in seinen Musikvideos, weil das eben Eindruck macht. So, das war deren Aussage zu der ganzen Sache. Auch zum Beispiel wurde da Loredana erwähnt in dem Zusammenhang. Die hatte anscheinend früher noch engeren Kontakt, weil da auch jemand war von den Hells Angels, der dann später ausgetreten ist, der mit ihr viel unterwegs war, sie immer zu Terminen begleitet hat, so Peter Rosberg. Und da fand ich einen Fakt noch ganz witzig, und zwar wollte Loredana am Anfang ihrer Karriere unbedingt ein Feature mit Bushido, und die wollte das unbedingt machen, das war ihr größter Wunsch, aber ihr Begleiter da bei den Terminen oder Manager hat das gecancelt, dieses Feature, weil Bushido mit der Polizei zusammengearbeitet hat und dadurch natürlich diese ganze Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist. Und man kann sich auch noch dran erinnern, dass irgendwo dieses Gerücht schon mal aufgetaucht ist mit Bushido und Loredana, und ich weiß auch noch zu der Zeit, als CCN4 mit Animus angekündigt wurde, dass Bushido und Mossig, der damals noch mit Loredana zusammen war, auch gemeinsam ein Foto gepostet haben.
Aber auch spannend, was du sagst zu diesem Hells Angels Schutz oder so bei Kolja Goldstein. Es gibt gerade eine ziemlich empfehlenswerte Doku auf ARD oder ARD Mediathek über die Hells Angels. Und ich habe die jetzt am Wochenende geguckt, und so in der Hälfte von der Doku, also ging es dann darum, wie die in Deutschland überhaupt groß geworden sind und dann halt diese ganzen Verbrechen, was weiß ich. Und so in der Mitte der Doku ist dann auf einmal Prinz Markus von Anhalt gespawnt und war dann auch Teil dieser Doku. Und der hat halt erzählt, dass der so ein Hells Angels-Typen kannte, irgendwie der Schnitzel Walter oder so. Ich weiß nicht, ob den Namen gerade irgendwas mit Schnitzel auf jeden Fall.
Ja.
Und der hat, das war halt sein einziger Kontakt, der hat ihm aber die ganze Zeit Schutz gegeben, als Prinz Markus von Anhalt damals noch so Zuhälter war und so Bordelle hatte. Und der hat halt einfach einen Teil von seinen Umsätzen irgendwie abgegeben sozusagen und dafür aber die ganze Zeit halt maximalen Schutz genossen. Hat halt gemeint, das war das Beste, weil der musste sich nie prügeln. Alle haben Angst gehabt, weil die wussten, der ist halt mit Hells Angels geschützt und sowas. Und ich meine, so ähnlich kann das ja bei Kolja Goldstein auch sein, ist der quasi so, also der darf halt mit all dem so bisschen flexen angeben, vielleicht müssen die es einmal noch approven, bevor der so einen neuen Song released oder so, aber an sich, er gibt halt vielleicht einfach so einen Teil von seinen Umsätzen ab an die Hells Angels, dafür darf er aber dieses Gangster-Image so lange beibehalten, wie er will, weißt du?
Wahrscheinlich, ja. Also ja. Diese gesamte Thematik ist ja auch schon länger. Zum Beispiel irgendwie dieser Kasra meinte auch, dass der damals eben mit Flair unterwegs war, als Flair noch Beef mit Farid Bang hat, und dann, wie das eben abläuft, dann kannst du halt plötzlich andere Städte doch wieder betreten, weil du einfach den gewissen Rücken hast. So die Aussagen dort. Und in dem Zusammenhang auch wurde das Thema Paschanim tatsächlich aufgegriffen. Und zwar bei Paschanim, wenn man sich erinnert, gab es auch mal so eine Zeit lang so Gerüchte von wegen, der wird erpresst, unterdrückt, irgendwie Clans wollen was von dem. Und zumindest, was jetzt da in dem Podcast gesagt wurde, war es tatsächlich so, dass es so einen Punkt in der Karriere gab, wahrscheinlich ziemlich kurz nach seinem Durchbruch, ne, mit Airwaves, dass Pascha da unter Druck gesetzt wurde durch Kriminelle und Pascha damals dann ernsthaft geplant hat, die Musik komplett aufzugeben und einfach als Otto Normalverbraucher arbeiten zu gehen. Das waren so die Aussagen.
Krass.
Und dass das diese Erpressungsversuche der wahre Grund waren auch für die dreijährige Release-Pause, die dann so kam. Also man hat sich ja immer gewundert, warum droppt der immer nur so einen Sommerhit? Das ist ja immer wieder passiert. Jedes Jahr ein Hit, mal so eine kleine EP, drei Songs. Aber man hat sich ja immer gedacht so, ey, wenn du das jetzt ewig so weitermachst, dann ist der Zug irgendwann abgefahren. Wann kommt denn jetzt mal ein Album oder so? Und das war wirklich so zwischen Airwaves, und dann irgendwann kam ja dann mal ein Mixtape Himmel über Berlin. Und der Grund dafür soll gewesen sein, dass Pascha halt keine Lust hatte abzudrücken und sich gedacht hat, dann lieber gar keine Musik oder ich ziehe mich zurück, bevor ich mir diese ganzen Kopfschmerzen gebe, dass da Leute an mir mitverdienen wollen.
Ich meine, auch wirklich verständlich. Ich meine, der war noch so jung, als der angefangen hat mit Musik, wenn man sich vorstellt, dass der dann von irgendwelchen Banden bedroht wird, um Geld abzudrücken. Das ist so falsch einfach.
Vor allem, das geht ja dann auch so, daraus dreht sich dann ja so ein Strick, weißt du. Du kriegst irgendwie die Drohungen von der einen Bande und dann musst du dir woanders Schutz suchen. Also so hat man es ja im Deutschrap auch schon so häufig beobachtet. Kommst aus dem einen Clan, von dem einen Manager, wo du unterdrückt wirst, und fängst jetzt woanders an. Aber dann brauchst du eigentlich auch wieder jemand Starkes. Das ist dann nicht einfach nur so ein A&R bei einem Major-Label. Das reicht dir nicht. Mhm. Du brauchst wirklich halt dann so wieder ein Management, was dich wiederum schützt vor deinem alten Management. Und dann bist du aber in so einem, das ist ein Teufelskreis.
Ja, true.
Schon nicht so leicht auf jeden Fall. Und Thema Artist und Manager bringt uns eigentlich auch zu unserem nächsten Punkt. Wir haben in letzter Zeit sehr, sehr häufig über dieses ganze Thema Katja, Krasavice und Drilon gesprochen, weil ja lange nicht klar war, sind die zusammen oder nicht. Was ist das? Die sind ja auf jeden Fall in dieser Manager-Artist-Beziehung. Dann gab es irgendwie plötzlich so einen On-Off-Ding. Katja postet gemeinsame Fotos. Und in der letzten Newsflash-Folge haben wir schon darüber berichtet, dass Katja sich offiziell getrennt hat und danach auch immer hier und da ein bisschen was gepostet hat. Und irgendwann, ich glaube, das war nach unserer letzten Folge, wurde das dann aber nochmal ein bisschen die Intensität nochmal erhöht. Also Katja hat dann wirklich Livestreams gemacht, wo sie drüber gesprochen hat, über einzelne Situationen auch, in Stories ein bisschen detaillierter drauf eingegangen ist. Und insgesamt gab es schon massive Vorwürfe. Also sie hat da unter anderem von einem Vorwurf gesprochen, körperliche und psychische Gewalt über Jahre erfahren zu haben. Und hat Drilon, glaube ich, auch so mit ihrem Vater verglichen. Und wie gesagt, hat eben auf mehreren Channels mehrere Sachen dazu gepostet, bis sie dann irgendwann ein Anwaltsschreiben gepostet hat mit einer Abmahnung wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und da hat sie dann sich auch direkt an Drilon gewendet und hat geschrieben, hier seht ihr, was @drilon.berlin für ein Straßenjunge ist. Erst eine Frau komplett missbrauchen, Mord androhen und dann die Frau mit Anwalt abmahnen. Du bist eine Lachnummer. Also das hat Katja dazu gepostet und dann war irgendwie auch so ein weiterer Screenshot, das waren dann wirklich so Auszüge. Ich glaube, das war ein ewig langes Anwaltsschreiben und da war dann sowas drin wie, Katja hat das dann so kommentiert mit, ich darf nicht mal posten, dass ich SpongeBob höre, um mein Trauma zu verarbeiten. Hier seht ihr schwarz auf weiß, was er für ein Mensch ist. Und da waren dann so Screenshots von Katjas Story, wie sie irgendwie halt darüber gepostet hat und geschrieben hat, dass sie sich immer so mit Kindermusik probiert aufzuheitern. Und das war so ein Screenshot von so einem SpongeBob-Schwammkopf-Spotify-Profil.
Ja, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass er sich dazu äußert. Ich meine, einerseits ist er halt so Manager und irgendwie im Background, zwar jetzt nicht so krass wie zum Beispiel Taban bei Shirin oder so, wo man irgendwie gar nichts mitbekommt, außer in so einer Doku. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass er sich jetzt irgendwie öffentlich zu sowas Krassem auch noch äußern wird. Generell frage ich mich auch, wie er gerade so drauf ist, weil ich meine, sie war, glaube ich, schon so die Cash-Cow in seinem Portfolio. Ich weiß nicht, wie viel ein Kapi zum Beispiel zurzeit macht. Und abgesehen von den beiden hat er ja kaum jemanden, den er managt, oder?
Werbung.
Sherwin, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir neulich eine Umfrage bei Instagram hatten? Fast die Hälfte unserer Community besitzt aktuell noch gar keine Kreditkarte. Ich glaube, viele haben einfach die Sorge wegen versteckter Kosten oder auch dem Aufwand, der dahinter steckt, wenn man eine beantragt?
Ja, safe. Also man denkt ja bei sowas immer sofort an Papierkram, Kontowechsel oder wofür brauche ich die überhaupt? Aber ehrlich gesagt, heutzutage ist man so viel flexibler, wenn man eine hat, egal ob für Urlaube, Online-Shopping oder auch um zum Beispiel einfach mal einen Mietwagen auszuleihen.
Yes, genau. Und für diese 42%, die bei der Umfrage gesagt haben, dass sie noch keine Kreditkarte besitzen, ist die gebührenfreie Mastercard Gold von unserem Partner, der Advantia Bank, perfekt. Die Karte ist wirklich gebührenfrei. Also wenn die auch bei euch in der Schublade mal für ein paar Monate liegen bleibt, weil ihr gerade nicht in Urlaub fahrt, dann kostet die euch nichts, da die Jahresgebühr dauerhaft 0 Euro beträgt. Und wenn du sie zum Beispiel im Urlaub nutzt, kannst du damit weltweit ohne Einsatzgebühren bezahlen und gebührenfrei Bargeld abheben. Außerdem gibt es ein zinsfreies Zahlungsziel bis zu 7 Wochen.
Yes, und keine Sorgen wegen des Aufwands. Ihr müsst kein neues Konto öffnen. Ihr behaltet eure Bank und nutzt die Mastercard einfach als Ergänzung. Die Beantragung ist auch super simpel und geht online in wirklich maximal 5 Minuten. Also ihr müsst euch nur mit einem Ausweis identifizieren und braucht nicht mal dieses Videotelefonat.
Genau, und dann müsst ihr nur 7 bis 10 Werktage warten und die Karte kommt zu euch per Post. Und wir haben sogar noch ein Goodie, damit ihr das Ganze einfach mal ausprobieren könnt. Aktuell gibt es nämlich bei der Advantia Bank für Neukunden 50 Euro geschenkt. Beantragt die Karte über den Link in unseren Shownotes, nutzt sie im Folgemonat, egal wofür, und die 50 Euro gehören euch.
Yes, es gibt also eigentlich kein Argument mehr, keine Kreditkarte zu haben. Checkt den Link, sichert euch den Starterbonus und seid für die nächste Reise bereit. Viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Ja, also natürlich noch Team Kuku so ein bisschen, aber die sind ja auch sehr inaktiv. Mhm. Und ich glaube, sonst war ja auch immer dieses Gespräch von, er hat halt zwei Artists mit Katja, mit Kapi, aber dieses Jahr, glaube ich, mit Kapi, was so geplant ist, Berlin lebt 3, mit Samra, das ist ja jetzt auch nochmal, nachdem es dann zwischendurch wieder so ein paar Fragezeichen gab, jetzt sieht man die zusammen im Studio und so. Also ich glaube, da kann schon, das ist schon halt so ein großes Projekt, was er so anstehen hat.
Stimmt.
Und Doku soll auch kommen mit Kapi, das soll dieses Jahr passieren und ja, also ich glaube, da gibt es schon einiges. Ich habe jetzt vorhin irgendwie eine Story von Drilon gesehen, wo er sowas geschrieben hat wie, kommst du aus Deutschland oder Indien oder warum sind alle deine Likes aus Indien? Und da dachte ich so, ist das irgendwie so eine indirekte Ansage an Katja?
Krass.
Also wenn, dann habe ich sowas in die Richtung gesehen. Schwieriges Thema, weil man halt in der Öffentlichkeit auch immer nur so einen Teil davon mitbekommt und dann natürlich auch, denke ich mal, das Ganze jetzt vor Gericht geht oder ich weiß nicht mal, ob das vor Gericht geht. So wie ich Katja verstanden habe, hat sie jetzt ihr Album auch nochmal nach hinten verschoben, weil es da jetzt eben auch noch Thematiken gibt, die man irgendwie aufdröseln muss und die Kommunikation halt teilweise sehr erschwert ist, weil die eben gemeinsam nicht mehr kommunizieren können und es eben auch nicht funktioniert hat, irgendwie über andere Leute zu kommunizieren. Und darüber hat Katja dann auch ein bisschen Einblicke gegeben, dass es ihr halt gerade nicht möglich ist, dadurch die Musik zu veröffentlichen, weil da noch ungeklärte Sachen sind und dieses Album muss eben noch von den beiden gemeinsam rausgebracht werden und erst dann können die geschäftlich getrennte Wege gehen. Also das sind halt auch immer Sachen, die das Ganze erschweren, aber passt gut zu dem, was wir auch davor besprochen haben, dass halt einfach dieses Management-Artist-Ding so ein schwieriges Konstrukt sein kann, wenn es dann irgendwie Probleme gibt. Mhm. Und kommen wir mal zu einem weiteren Thema, was ja wirklich mal wieder zu Kopfschütteln führt, wenn man davon hört und wo man irgendwie enttäuscht ist, wie Artists drauf sein können. Wir nennen hier keinen Namen, weil die Musikerin, die die Vorwürfe öffentlich gemacht hat, auch keinen Namen nennt. Ihr könnt euch mal das aktuelle Statement von It's Masha Julia anschauen auf TikTok. Sie hat jetzt Anzeige gegen einen Rapper wegen sexueller Nötigung gestellt. Also hier an der Stelle auch einmal kurz Triggerwarnung an alle. Falls ihr da euch gerade nicht in der Lage fühlt, das anzuhören, dann solltet ihr einmal weiter nach vorne spulen oder hier den Podcast pausieren. Auf jeden Fall hat It's Masha Julia auf TikTok mehrere Statements gepostet, wo sie darüber spricht, was ihr in der Nacht vom 21. Januar auf den 22. Januar 2024 wohl passiert ist. Also vielleicht ganz kurz, wer sie ist. So wie ich es verstanden habe, macht sie selbst Musik, ist Singer-Songwriterin und hat den Rapper, um den es geht, auf einem Konzert kennengelernt und dann war irgendwann eine Zeit später, war dann so ein Songwriting-Camp oder Studio-Session, sowas in der Art und das war so ein bisschen außerhalb, irgendwie in einem Haus und sie war eben auch da und viele Leute waren dort und sie wollte irgendwann nachts heimfahren und nur noch sie und der Rapper waren wach und die anderen haben alle schon geschlafen. Und anscheinend wollte der Rapper ihr aber kein Taxi mehr holen und meinte so, bleib hier. Und sie wollte selbst auch gehen, sie wollte selbst ein Taxi holen. Auch das hat er eben verneint und sie nicht gehen lassen und gesagt, hey, komm, schlaf doch hier. Und dann war anscheinend auch so eine Situation, dass der Rapper wohl es gab so eine Couch, die da rumstand und sie hat halt gesagt so, sie will dann auf der Couch schlafen und halt nicht mit ihm in einem Bett und dann hat der Rapper irgendwie so diese Couch weggetragen und rausgestellt und gesagt, es müssten noch andere Leute darauf schlafen und es wäre nicht genügend Platz und laut ihr waren die aber nur noch zu zweit halt wach und alle anderen haben eh schon geschlafen, was halt dementsprechend dann Bullshit war und so kam es dann halt dazu, dass die zusammen in einem Bett geschlafen haben. Sie hat so probiert, ihn von Anfang an halt zu friendzone und zu sagen, ey, da geht nichts. Sie hat sich an den Bettrand gelegt und irgendwie hat der Rapper dann halt so gesagt, hey, wollen wir noch was bei Netflix schauen? Und sie hat halt gesagt so, ja, können wir schon machen, aber wie gesagt, da geht nichts so und hat das halt so klargestellt so, dass sie halt nichts von ihm will. Und irgendwie sind die dann halt eingeschlafen und sie ist immer wieder in der Nacht hochgeschreckt, weil halt der Rapper sich so ein bisschen so an sie gelegt hat. Mhm. Und irgendwann, nachdem das halt so mehrmals nachts passiert ist, ist sie halt so morgens so aufgewacht anscheinend und lag dann so in seinen Arm so halb und war dann irgendwie sie hat so ein bisschen paar so Fachbegriffe genannt, wie man dann halt so in so einem Trauma, in so einer Traumasituation ist, und sie hatte vielleicht keine Kraft mehr, sich irgendwie so richtig dagegen zu wehren, und dann haben die irgendwie so rumgemacht und ist halt so dazu gekommen, und danach hat sie dann auch gestoppt mit der Erzählung und meinte halt, dass es ja danach halt noch weiter ging. Und hat aber auch betont, dass dabei jetzt nicht irgendwie krass irgendwie Gewalt angewendet wurde, also keine körperliche Gewalt, also sie hatte danach keine blauen Flecken oder so, aber es war halt einfach so dieses ganze Psychische, was halt in den Stunden davor halt abging, und sie wollte das halt einfach nicht. Und ja, sie hat das natürlich nochmal ausführlicher beschrieben, wie jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung gerade. Aber es hat sich schon einfach heftig angehört, das mit anzuhören, so diese Geschichte.
Ja. Und ich meine, wir werden hier jetzt auch keine Vermutungen anstellen, um welchen Rapper es sich da handeln könnte. Wenn man sich die Kommentare unter ihren Posts durchliest, dann sieht man, dass die einzelnen Kommentare, bei denen Namen genannt werden, auch liked. Und daraus kann man so ein bisschen rückschließen, um wen es möglicherweise geht. Was schon auch ein kleiner Schock war, muss ich sagen. Also wenn das denn stimmt, ja. Aber wir wissen es nicht. Und ich hoffe, dass da bald irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel kommt und man einfach offen darüber sprechen kann. Aber alles in allem einfach eine krasse Sache und wirklich irgendwie Themen, die wir hier viel zu häufig besprechen. Also dass es so häufig vorkommt irgendwie, wenn ich mir jetzt vorstelle,
ja,
bei so vielen Artists, dann diese ganzen Christian Ulmen, Colleen Fernandes Geschichte, die dann noch abgeht und so. Also es ist wirklich insane.
Also dadurch, dass sie jetzt auch Anzeige erstattet hat, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal jetzt öffentlich drüber gesprochen hat, nämlich vor 2 Wochen, war das noch gar nicht so, und hat jetzt aber eben aktuell Anzeige gegen diesen Rapper erstattet. Und ja, da bleibt abzuwarten, was dabei rauskommt. Solange gilt natürlich auch immer die Unschuldsvermutung. Aber ja, ich sehe in dem Zusammenhang auch immer wieder, weil du jetzt gerade auch das angesprochen hast mit Christian Ulm, Colleen Fernandes, so viele Kommentare immer von wegen, ja, Frauen würden das nur machen, oder die Personen, die damit an die Öffentlichkeit gehen, würden das nur machen für Fame. Aber ich finde, das ist halt so eine Quatschaussage. Ich glaube, es ist wirklich so viel, es steckt so viel Mut dahinter, wenn man da an die Öffentlichkeit geht, weil halt ganz, ganz viel Hate kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch Videos sehe, wie so eine Colleen Fernandes auf so einer Veranstaltung ist und dort mit schusssicherer Weste steht auf einer Bühne, weil sie Morddrohungen und alles drum und dran bekommt, dann glaube ich nicht, dass man das wirklich für Fame macht, um dann am Ende tausende Hassnachrichten jeden Tag zu bekommen. Also
auf keinen Fall.
Ja. Es ist wirklich traurig einfach. Aber machen wir mal weiter mit unserem nächsten Thema. Und zwar Juju versus Nura. Eigentlich taucht dieses Thema immer wieder auf, habe ich das Gefühl, alle paar Monate. Letztes Jahr war ich eigentlich an so einem Punkt, wo ich kurz dachte, jetzt ist das Thema mal durch, weil es gab wieder so diese Sixten Reunion-Vibes. Machen die beiden jetzt wieder was zusammen? Wie sieht's aus? Und dann wurde das Ding aber auch zugemacht. Ich glaube, ein bisschen mehr von Nura, und jetzt war lange wieder Pause. Bei Juju ist ja eh ständig dieses Thema, kommt da endlich mal wieder Musik oder nicht? Und jetzt ist Juju tatsächlich aus ihrem Knebelvertrag draußen. Das war ja auch so ein langes Thema, was wir auch hier im Podcast immer wieder begleitet haben, wo Juju dann sich eben auch öffentlich Hilfe gesucht hat, im Sinne von, sie hat irgendwie nach Anwälten gesucht, um irgendwie aus ihrem Vertrag rauszukommen. Vielleicht erinnerst du dich auch so ein bisschen dran, wir hatten ja auch darüber gesprochen, ob sich das irgendwie vielleicht auch gegen Raf Camora oder das Management von Raf Camora wendet, weil Juju da ja auch schon seit längerer Zeit quasi unter Vertrag ist. Aber man kann jetzt sagen, dass es wahrscheinlich einfach ein ganz alter Deal ist, noch aus dieser Zeit 2019, wo das alte Album war. Sie wird immer noch gelistet bei Bold und Ragucci, bei dem Management, was eben auch Raf Camora sozusagen gehört. Also da ist noch alles gut an der Front, und hat es jetzt aber eben geschafft, endlich aus diesem Knebelvertrag raus zu sein und für dieses Jahr endlich neue Musik anzukündigen. Und jetzt die neuen Sachen, die passiert sind. Juju postet sehr viel auf Instagram und hatte da neulich eben auch eine Fragerunde, und da wollte ein Fan wissen, ob denn irgendwie noch Kontakt besteht zu Nura. Und Juju ist auf die Frage eingegangen und hat geschrieben: Seit ich mich vor 7 Jahren von Nura als guter Freundin und somit automatisch auch von Sixten getrennt habe, gibt es keinen persönlichen Kontakt mehr von meiner Seite, und den möchte ich auch in Zukunft nicht. Soweit erstmal so gut, ist irgendwie so ein Statement, was so ein bisschen vielleicht dahingehend verwundert, dass diese Aussage überhaupt nochmal getätigt wird. Ich kann mir halt immer vorstellen, dadurch, dass die beiden das halt sehr krass unter Verschluss gehalten haben, dieses ganze Beef-Ding, dass die, oder diese, ne, es gab ja immer nur hier und da Aussagen, dass halt beide aber auch noch so eine Art Redebedarf haben, also so mit der Öffentlichkeit, um so die Geschichte mal aus ihrer Sicht zu erzählen. Und so hat es dann auch nicht lange gedauert. Auf Aktion folgt Reaktion, denn Nura hat dann mehrere Sachen in die Story gepostet, und zwar zwei Screenshots vom 31. Oktober 2018. Und bei dem ersten Screenshot hat eine Person Nura in WhatsApp geschrieben: Hey Nura, hoffe dir geht's gut. Wo bist du denn eigentlich gerade? Ich meinte ja, ich sag dir Bescheid, sobald ich was von 1 Live weiß. Also, Trommelwirbel, du bist zweimal nominiert. Einmal als bester Newcomer, einmal als beste Künstlerin. Herzlichen Glückwunsch, aber wichtig, das darf vor Montag nicht gepostet werden. Also, das war ein Screenshot von einem Chatverlauf. Und dann der zweite Screenshot, den Nura in die Story gepostet hat, ist auch vom 31. Oktober 2018. Und zwar von einer Story von Juju, wo Juju eine Fragerunde beantwortet. Und da ist dann sowas wie: Mit Nura noch Kontakt, privat, musikalisch, in euren Insta-Stories chillt ihr gar nicht mehr zusammen. Und Juju schreibt: Weil so extrem viele gefragt haben, werde ich ehrlich zu euch sein. Nura und ich haben schon länger keinen Kontakt mehr und auch im Sommer waren wir nur noch auf den Festivals zusammen. Und in der Woche hat jeder sein eigenes Ding gemacht. Ich möchte mich jetzt auf meine eigene Musik konzentrieren, habe endlich ein nices Studio gefunden und mein Album angefangen. Ich feiere alles, was Nura bis jetzt an Songs rausgehauen hat und wünsche ihr, dass sie weiterhin erfolgreich ist. So, das waren die beiden Storys, die sie reingepostet hat, und dann hat Nura noch gesagt, dass sie jetzt 2026 auch ihr neues Album veröffentlicht und außerdem noch so einen Satz dazu geschrieben wie: Jetzt rede ich. Mhm. Und irgendwie wirft das so ziemlich viele Fragen auf, was das eigentlich miteinander zu tun hat. Also warum hat jetzt Nura diese alten Screenshots ausgepackt? Weil ich glaube, was Nura damit suggerieren will, ist, dass Juju damals vielleicht eifersüchtig gewesen sei, dass halt Nura Erfolg hat. Weil Nura hat dann tatsächlich auch diese 1Live-Krone da gewonnen als beste Künstlerin. Und dass Juju so Nura vielleicht auch zuvorkommen wollte und so ein Statement gepostet hat, bevor Nura irgendwie bei der 1Live-Krone über die sechsten Trennung schreibt. Also irgendwie stellt sich so ein bisschen die Frage, was will Nura eigentlich mit diesen beiden Screenshots beweisen?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Ganze jetzt nochmal aufgebauscht wird irgendwie, weil sowas Großes muss Juju ja in ihren Texten irgendwie mit einbeziehen. Also, und wenn es irgendwo hier und da nur so ein Seitenhieb ist, ich meine, seit 2019 hat sie kein Album mehr released. Also, da muss ja jetzt einiges kommen. Und Nura ist ja auch alles andere als irgendwie zu schüchtern, in so eine Konfrontation reinzugehen. Also, ich glaube schon, dass da einiges kommen wird. Aber kann aus den Sachen, die Nura gepostet hat, auch nicht wirklich Infos rausziehen. Also keine Ahnung, was sie damit gemeint hat.
Also es gab dann noch so einen weiteren Screenshot, den sie gepostet hat. Da hat dann ein Fan auf ihre aktuellen Stories geantwortet und hat geschrieben: Ich freue mich so, dass du diesen Schritt machst. Das, was Juju dir angetan hat, geht in meinen Augen bis heute nicht. Ich finde es bis heute so bewundernswert, wie gut und nett du über Juju reden kannst, nach all dem, was sie dir angetan hat. Also das hat ein Fan geschrieben. Und das hat Nura auch nochmal veröffentlicht. Und das bedeutet ja so ein bisschen, also das ist ja so ein klares Shooten Richtung Juju. Mhm. Ich finde es halt so merkwürdig, weil ich wirklich nicht genau weiß, was sie mit diesen beiden Stories, was ich davor gesagt habe, mit diesem 1Live-Krone-Ding und dass Juju da öffentlich drüber gesprochen hat. Also ich habe so das Gefühl, sie will damit suggerieren, dass Juju irgendwie eifersüchtig gewesen sei. Aber sie hat bei diesen Stories, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu erklären in einem Podcast, wo wir nicht visuell begleiten können, aber sie hat so die Uhrzeiten auch markiert. Also sie hat so diesen Fokus darauf gesetzt, also dass sie selbst halt von der 1Live-Krone erfahren hat. Und kurz danach hat dann Juju anscheinend darüber gepostet. Also zumindest, wenn man auf die Screenshots eingeht. Jetzt kann man aber ja auch sagen, die Screenshots kannst du ja zu jeder Uhrzeit machen. Also auch das kann das Ganze ja verfälschen einfach. Und wenn ich mir das aber genauer anschaue, wundert es mich nämlich komplett, weil diese WhatsApp-Nachrichten aus dem Screenshot, die kommen so um 20 Uhr rein. So 20.17 Uhr oder sowas, ne? Und der Screenshot wurde um 21 Uhr circa gemacht und auch um 21 Uhr wurde dieser andere Screenshot von Juju's Story gemacht, von damals halt so, ne? Und bei Juju's Story steht aber so vor 2 Stunden gepostet. Das heißt so, Juju hat diese Stories eh schon gepostet und Nura hat kurz danach diese Nachrichten bekommen. Also es macht so eh gar keinen Sinn.
Weil sonst hätte man es so interpretieren können, wie Juju hat davon erfahren und hat dann, um Nura eins auszuwischen, sozusagen diese Story gepostet.
Genau. Ja. So von wegen so, Juju hat auch direkt im gleichen Moment wie Nura davon erfahren und hat so instant diese Story zur Trennung gepostet.
Ja.
Und eigentlich hat Juju eh schon das so vorweggenommen, also zumindest wenn man diesem zeitlichen Strang so ein bisschen folgen kann. Also es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Es ist echt komisch. Aber ich bin gespannt, was jetzt so folgt, weil, ja, man könnte es halt auch so ein bisschen als Drohung von Nura interpretieren. Also das so in Richtung Juju von wegen, ey, wenn du jetzt wieder mit dem sechsten Thema anfängst, dann packe ich richtig aus.
Mhm.
Weil ich glaube, im Herzen haben beide nicht so Bock auf diese Schlammschlacht, aber auf der anderen Seite haben halt beide auch so ein bisschen Bock, ihre eigene Sicht zu erzählen.
Man weiß halt auch gar nicht, wer die Geschädigte ist oder ob es überhaupt eine gibt oder ob sie mal getrennt haben oder, weißt du, also man weiß ja nichts davon.
Das ist, wie du sagst, es ist ein bisschen unklar, was da überhaupt vorgefallen ist, dass die beiden so einen krassen Beef hatten. Ich habe es immer so erlebt, dass die sich einfach auseinandergelebt haben und nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten und sich halt so dann auch getrennt haben. Und safe gibt es so gegenseitig so Anschuldigungen, wie es halt so bei jeder Freundschaft ist und dann geht es so auseinander und so jeder hat so ein bisschen vielleicht sein eigenes Leben gehabt oder ich glaube, es gab auch mal so Anschuldigungen, dass Nura so meinte, dass Juju immer besoffen auf der Bühne war bei Auftritten und sie das ja nicht so gefeiert hat. Aber so, weißt du, so diesen Type of kann ich mir halt vorstellen, dass so beide gegenseitig so ein paar Argumente in der Hand haben, wo man so sagen könnte, so ey, in dem Punkt stimme ich Juju zu und in dem Punkt stimme ich wiederum Nura zu. Aber irgendwie kann ich mir so nicht vorstellen, dass so eine Person die andere so komplett gesnitcht hat, weil wenn es so wäre, denke ich mir, wären die vielleicht auch damit direkt an die Öffentlichkeit gegangen.
Ja, safe.
Und dann müsste man jetzt nicht 10 Jahre später noch das Thema aufmachen.
Werbung.
Sherwin, sag mir mal ganz spontan, welche Sorte Rockstar Energy feierst du aktuell am meisten? Und ich sag dir, welches Musikgenre du heimlich hörst.
Okay, ich bin gespannt. Also im Moment, ich bin ja immer noch so krass an mich durchtesten und im Moment bin ich so ein bisschen auf Rockstars Sour Apple hängen geblieben. Das ist diese grüne Dose und hat wirklich einen heftigen Flavor. Also ich habe sowas auch noch nie getrunken oder überhaupt diese irgendwas, was diese Geschmacksrichtung hat. Aber verstehe nicht ganz, wie du davon jetzt auf meinen Musikgenre schließen möchtest.
Ja, Mann, also erstmal starke Wahl und Rockstar Energy sagt, wer Sour Apple feiert, der liebt auch Oldies. Also neben Deutschrap laufen bei dir anscheinend die ganze Zeit Oldies. Und für alle, die sich jetzt gerade fragen, ey, was reden die beiden da hier eigentlich? Unser Partner Rockstar Energy hat gerade die Hast du Musik im Blut-Kampagne am Start und da geht es genau darum. Wenn man wirklich Musik im Blut hat, dann darf man eben auch alles hören.
Yes, und wir haben ja die ganze Zeit schon angekündigt, dass Rockstar hier eine heftige Aktion hat und jetzt dürfen wir es endlich announcen. Mit Rockstar Energy könnt ihr jetzt eine 10.000 Euro Reise gewinnen unter dem Motto Destination Genre. Also damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt, Rockstar verlost Musikreisen in Weltstädte, die genau für einen bestimmten Vibe oder für eine bestimmte Musikrichtung stehen.
Genau. Also, wer Oldies feiert, für den geht es am besten nach Las Vegas, wer Rap feiert, nach New York, wer Schlager feiert, nach Mallorca und so weiter. Ibiza, Seoul und London sind übrigens auch noch dabei. Und Rockstar übernimmt dabei alles, also Flug, Hotel und ein passendes Konzert vor Ort sind komplett inklusive und jetzt kommt das Beste, die Reise ist nicht nur für euch allein, sondern ihr könnt bis zu 3 Begleitpersonen mitnehmen, also ihr fliegt als gesamte Vierergang in die Stadt eurer Wahl.
Das ist echt eine heftige Aktion und jetzt zur wichtigsten Frage, wie könnt ihr teilnehmen? Ihr müsst eine der Aktionsdosen kaufen, die ihr an der goldenen Lasche erkennt. Wenn ihr die Dose aufgemacht habt, findet ihr auf der Unterseite der Lasche einen Code. Den gebt ihr online auf der Aktionsseite ein, wählt euer persönliches Wunschziel aus und schon seid ihr im Lostopf. Den Link zur Aktion packen wir euch in die Shownotes oder ihr könnt direkt auf rockstarenergy.de/Musikgewinnspiel gehen. Checkt es aus, ganz viel Glück und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Genau, dann wäre der Beef nicht so, dass beide mit so immer mal wieder so Hints geben, sondern dann würde halt eine Person so komplett hohl drehen und halt die Sachen veröffentlichen.
Ja.
Okay, aber sprechen wir mal über einen anderen Rapper und zwar Bushido. Der hat nämlich bei einer Bürgermeisterwahl 3 Stimmen bekommen. Und zwar geht es um die Bürgermeisterwahl in der bayerischen Gemeinde Grünwald. Und da wurde jetzt vor kurzem gewählt und die Headline erstmal total absurd. Also Bushido hat da Stimmen bekommen und ich dachte erstmal so, was zur Hölle geht denn da ab? Also hat er sich da jetzt zur Wahl aufstellen lassen und so? Und vielleicht habt ihr ja auch die Headlines gesehen, aber man muss das Ganze ein bisschen eingrenzen und einordnen, weil ganz so war es nicht. Und zwar war es so, bei dieser Bürgermeisterwahl in Grünwald gab es nur einen einzigen Kandidaten. Und zwar von der CSU, Jan Neusiedl. Und dieser Kandidat hat am Ende auch mit 84%, und das sind 4.441 Stimmen, diese Wahl ganz eindeutig für sich entscheiden können. Aber weil es eben nur einen Kandidaten gab, gab es da irgendwie so eine Regel, dass wenn man wählen gegangen ist, konnte man auch einen Namen da reinschreiben, also zum Beispiel seinen eigenen Namen oder was auch immer auf diesen Wahlzettel. Und die wurden am Ende auch ausgezählt, um zu sehen, wie viele Stimmen jemand anderes möglicherweise hatte. Da waren zum Beispiel der FC Bayern-Funktionär Karl-Heinz Rummenigge mit dabei, aber auch die AfD-Politikerin Alice Weidel, die übrigens 2 Stimmen bekommen hat. Aber auf dem, ich glaube, 17. Platz in diesem Ranking war dann plötzlich auch Bushido, der einfach 3 Stimmen bekommen hat. Also da müssen sich wahrscheinlich einige Bürgerinnen und Bürger oder irgendwie auch Bushido, Anna-Maria und noch eine befreundete Person aus Grünwald sich gedacht haben, komm, wenn wir erlauben uns da jetzt mal einen Scherz, weil es vielleicht niemand anderen auch zu wählen gibt, ist uns alles zu blöd oder whatsoever, haben ihn reingeschrieben und damit hat der ganze 0,1% der Stimmen erhalten. Oder wenn man es ausrechnen würde, viel, viel weniger. Auf dieser Anzeigetafel, die man da sieht, sind es 0,1. In Wahrheit ist es wahrscheinlich ein Bruchteil dessen.
Ey, echt manchmal so skurrile News, die so Deutschrap schreibt einfach. Also wirklich, dass Bushido da bei so einer Bürgermeisterwahl jetzt kurz nachdem er da hingezogen ist, einfach so Stimmen bekommt. Und ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass das so einfach funktioniert, beziehungsweise finde ich es auch krass, wenn so eine Gemeinde einfach nur einen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl hat.
Aber gut, wenn ich jetzt so zum Beispiel an unsere Heimatstadt Heidelberg denke, da ist auch derselbe Bürgermeister seit eh und je, oder?
So. Ja gut, aber wir sind auch, also so, aber da gibt es schon mehr Kandidaten. Also das heißt ja nur, dass halt so der Kandidat halt einen guten Eindruck hinterlässt, sich aber gegen andere durchsetzt. Und Heidelberg ist auch nochmal irgendwie 15 Mal so groß wie Grünwald. Also Grünwald ist halt wirklich ein Kaff. Deswegen kann man es dann vielleicht auch wieder nachvollziehen, dass es da jetzt einfach auch nicht so super viele Freiwillige gibt, die den Job machen. Vor allem wohnen da ja auch extrem wohlhabende Menschen, die sich dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt denken, ja Mann, und jetzt mache ich noch den Bürgermeisterjob, weil die so ihre Freizeit auch gern für was anderes verwenden würden sozusagen. Ja. So, oder keine Ahnung, da nur ihren Wohnsitz haben und irgendwie die Hälfte des Jahres auf einem anderen Kontinent verbringen.
Ja, true. Also ich habe geguckt, es gab 8.900 Wahlberechtigte und davon sind dann 5.600 wählen gegangen und davon waren nochmal 350 ungültige Stimmen und dann eben die paar restlichen, die übrig geblieben sind, das ist wirklich eine kleine Gemeinde, über die man da spricht.
Ja, also
5.300 Stimmen.
Das ist ein Vorort von München, ja.
Aber ja, trotzdem krass irgendwie. Wir haben ja einmal in der Folge über das Haus gesprochen, was sich die Faschischis da gezogen haben für irgendwie, was waren das nochmal, 18 Millionen oder noch
33.
Mehr? 33 Millionen. Ich habe immer noch nicht geglaubt, dass sie wirklich dieses Haus jetzt haben, weil ich es mir nicht herrechnen kann, woher das Geld kommen soll. Aber der hat auch heute wieder Stories gepostet, wo man sieht, wie die halt so in diesem Wohnzimmer chillen und so alle am Handy sind. Und das halt in so einer 33-Millionen-Villa. Das ist komplett crazy. Also wirklich total absurd.
Ja, ich habe jetzt gesehen, dass irgendwie Bushido und Anna-Maria auf dem Sarah Connor-Konzert waren. Und Sarah Connor ist ja die Schwester von Anna-Maria. Und jetzt chillen die, glaube ich, alle wieder zusammen. Und Sarah Connor hat ja jetzt neulich auch mit Sido Feature zum Beispiel. Mhm. Auch bei Sido gibt es ja viel, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Zum Beispiel, dass er so Xavier Naidoo Feature angekündigt hat für sein Album Frieden. Also auch völlig wild, woher das kommt. Dann hat Ikimel sich jetzt auch dagegen geäußert. Dann habe ich aber auch irgendeinen Beitrag oder Video gesehen, wo Sido Ikimel mal bei so einem Rapper-Ranking auf Platz 10 gerankt hat. Jetzt war dann so die Frage, okay, ist es auch so eine kleine indirekte Antwort darauf? Also, ne, dass Ikimel auch da nochmal hinterher sticheln wollte. Wobei ich natürlich auch ähnliche Reaktionen hatte wie Ikimel, so von wegen, ich kann das alles nicht mehr. Dass jetzt plötzlich ein Sido einfach kurz nach Lace Chips vor dem Bundestag, dass Sido dann einfach so Xavier Naidoo Feature ankündigt, das hat mich schon auch ein bisschen mitgenommen und geschockt.
Ja, ich bin auch gespannt auf das Album. Also einfach so jetzt nicht gegen den Titel Frieden, auf gar keinen Fall. Also pro, ja, Bilder, aber so irgendwie als Sido-Titel hat mich das dann doch ein bisschen überrascht. Also das ist ja schon selbst von dem moderneren Sido dann noch ein Stück weit entfernt, was er normal so an Titeln hat.
Also hat mich auch überrascht, aber ist auch noch unnormal lang bis dahin. Also November, dann kommt das Album. Aber es passieren jetzt eh ein paar spannende Dinge auf jeden Fall. Also ein paar Releases, die man so mitverfolgen kann. In den letzten Tagen gab es dann zum Beispiel so von Farid Bang immer wieder Ankündigungen. Ich glaube, jetzt gerade in der Minute, wo wir auch aufnehmen, wird Farid Bang auch veröffentlichen, was sein nächster Albumtitel ist. Aber er hat so einen Countdown gehabt und hat dann irgendwie angekündigt, Asphalt Massaker 5 könnte es sein, JBG 4 und halt weitere Fortsetzungen von seinen Alben. Und dadurch, dass dann auch noch Farid Bang auf dem Kollega-Konzert zu Gast war, wo, glaube ich, dann auch ein Asche mit dabei war, ein Alias und auch ein Marjo, hat man dann tatsächlich so konkretere Vermutungen gehabt, dass vielleicht auch Kollega einfach wieder Bock hat, ins deutsche Business so richtig reinzukommen. Weil dieses Konzert halt, ja, man hat auch, also hast du die Videos gesehen? Farid Bang ist so auf die Bühne geholt worden und ist dann richtig rumgejumpt. Und dann haben die irgendwie so dieses JBG3-Intro gerappt, wo dann auch Sido, Lars und alle gedisst wurden und halt ganz EGJ gedisst wurden. Und beide sind so krass dazu auch abgegangen. Also die haben so wirklich so einen ihrer asozialsten Tracks ausgepackt mit allen möglichen Disses gegen die Szene. Und manche Rapper sind ja so drauf, dass sie dann irgendwann so die Lines ändern oder so, wenn sie sich mit den Rappern cool gestellt haben. Und mittlerweile ist ja auch kein böses Blut mehr zwischen einem Farid und einem Lars oder einem Farid und einem Sido. Und Farid und Kolle hätten ja auch genügend Songs, die da live gemeinsam spielen könnten, aber sie haben sich genau für diesen Track auch entschieden. Also irgendwie hat einem das so Vibes gegeben, okay, die beiden haben eigentlich wieder Bock auf harten Rap.
Rein aus Fansicht wäre es das Krasseste, was man sich jetzt wünschen kann von den beiden. Also wäre natürlich genial, wenn sie es machen würden. Irgendwie habe ich so ein bisschen Zweifel. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das gerade so von Farid an, auch wie so ein Solo-Projekt, was da kommen könnte.
Wird's auch sein.
Das heißt, also er hat ja auch in diesem Countdown-Timer so eine Abkürzung gemacht, irgendwie so SMMG. Das klingt für mich so wie diese alten K1-Alben mit so, weiß ich nicht mehr.
Ja, ja, so 1000 Abkürzungen. Ja. Ich habe das auch gesehen mit diesem SMMG. Das ist natürlich richtig dumm, weil die Leute werden morgen die Podcast-Folge hören und dann wird auch klar sein, wofür das steht. Aber ich wollte es heute halt im Vorfeld auch nochmal, habe ich kurz KI gefragt, ob es vielleicht irgendwann mal schon einen Songtitel gab, der halt in die Richtung geht. Und da ist wirklich KI immer wild unterwegs, wenn man so fragt einmal, ey, SMMG im Kontext zu Farid Bang, für was könnte das stehen? Die Antwort war, im Kontext von Farid Bang und seinem Label Banger Musik steht die Abkürzung SMMG für Staub zu Muschi, Musik zu Gold. Dies ist der Titel seines vierten Soloalbums, das im Jahr 2012 veröffentlicht wurde.
Was?
Der Titel ist eine typische Farid Bang-Provokation und spielt mit der biblischen Redewendung Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Was? Das stimmt
komplett
doch nicht.
Nein, natürlich nicht. Also es gab kein Album, in dem was, also und was ja, ist das überhaupt? Also ich finde es auch wild, dass KI sich sowas ausgedacht hat. Ich kann mir irgendwie nicht mal vorstellen, dass wenn man diese Abwandlung von der Redewendung suchen würde, Staub zu Muschi, Musik zu Gold, dass man da irgendwas finden würde dazu. Vor allem, weil das ja nicht mal stimmt mit diesem SMMG. Das passt ja dann nicht mal zu dem, was KI sagt. Also zu wild. Falls jemand noch einen Albumtitel braucht, dann schlag zu.
Ich habe auch echt aufgehört, so Podcast-Vorbereitungen mit KI zu machen, weil da so oft sowas rauskam, wo du dir so denkst, ey, dann sag doch einfach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin nicht drauf gekommen oder so, ja. Aber dass er dann so einen wilden Titel erfindet.
So, Freunde, es ist jetzt offiziell, Deutscher Plus ist wieder KI-frei.
Ja.
Nachdem Sherwin 3 Monate nur mit KI gearbeitet hat. Ja, ey. Mann. Aber ganz kurz noch, was auch an Releases natürlich ansteht, und da kommen wir wieder zu Bushido, ist natürlich auch das Bushido-Album. Ich kann mich dran erinnern, im letzten Newsflash haben wir drüber gesprochen, ey, was ist eigentlich mit dem Bushido-Album? Das soll doch jetzt in ein paar Tagen rauskommen. Und Bushido hat jetzt auch seine große Abschiedstournee gehabt und wollte halt während der Tournee auch sein Album veröffentlichen. Das ist ja auch die teuerste deutsche Box jemals. 2.000 Euro, Fans haben schon bezahlt. Und dann wurde einfach 2 Tage vor Release, wo es eh jedem schon klar war, nachdem immer noch nicht der Albumtitel bekannt ist und keine Single veröffentlicht wurde dann eine Mail rumgeschickt von wegen, dass sich das Release leider verzögert und die Bestellung sich halt verzögert. Also die Besteller haben das einfach per Mail erfahren. Bushido hat dazu jetzt nicht groß irgendwie eine Ankündigung gemacht. Das kam dann erst ein paar Tage später. Also gar nicht irgendwie im Vorfeld nochmal so gesagt, so hey, das Album kommt aus den und den Gründen nicht, sondern es war dann eher sowas wie so, ja, ihr habt es ja schon mitbekommen, das Album kommt nicht, weil es gibt Verzögerungen bei einem von den Artikeln und deswegen dauert es jetzt noch ein bisschen. und weil sich ein paar Leute beschwert haben, macht mal Fenster auf Kipp. So ungefähr waren die Aussagen von Bushido zur Verschiebung von dem Album. Also viel zu wild und wir haben jetzt halt einfach mehr als einen Monat nach geplanten Release und es gibt noch kein neues Release-Datum oder irgendwelche anderen Infos zu dem Album.
Das ist so frech einfach gegenüber so diesen Hardcore-Fans, die so dieses teuerste Album jemals kaufen. Ey, das ist einfach das Fenster auf Kipp. Ich weiß es nicht.
Das habe ich auch so krass dran erinnert. Es gab mal so zu einem alten Bushido-Album, ich glaube, das war so diese Sonny Black 2-Era, wo so Twitter auch so voll am Eskalieren war mit so Bushido-Bubble. Und da war auch so Release-Phase und so. Und da hat einer so einen Tweet rausgehauen, wenn Bushido am 26. November eine Single bringt, muss er nächste Woche Freitag, also diese Woche, die erste Single droppen. Du kannst nur alle zwei Wochen Singles releasen, Ausnahme ist Album-Release plus Single. Und Bushido war ja zu der Zeit auch sehr aktiv auf Twitter und hat einfach auf diesen Tweet reagiert mit Bushido muss gar nichts mehr und muss groß geschrieben, ne? So, weil halt dieser Fan so war mit so, er muss nächste Woche Freitag droppen und so weiter. Mhm. Und dann hat der Account, der Ursprungsaccount, hat daraufhin wieder reagiert mit einem Screenshot von einem klatsch-tratsch.de Artikel. Bushido muss mehrmals die Woche zur Psychotherapie. Auf ey, Bushido muss gar nichts mehr. Das ist wirklich der legendärste Tweet, den es gibt. So, der wohnt auch so mietfrei in meinem Kopf. Ich muss wirklich so alle paar Wochen immer wieder daran denken, was das für ein geiler Tweet damals war.
Ey, ich fand es auch so geil, dass irgendwie so Bushido so angekündigt hatte, jetzt so im Ruhestand so einen Busfahrerführerschein zu machen oder sowas.
Ja.
Und dann so kurz darauf irgendwie so Kaffee gepostet hat, dass so ein besoffener Busfahrer so seine Kinder irgendwie rumfahren will oder es ist so voll entgleist. Ist dann diese beiden Busfahrer-Themen von den beiden. Es ist so dumm.
Ja, und da gab es dann noch eine Ergänzung dazu, und zwar, dass Kapi auch noch mal auf dieses Bushido-Busfahrer-Ding eingegangen ist.
Ja, ja, ja.
Und dann gepostet hat, so, also er hat wieder gegen ihn gestichelt, war irgendwie in Berlin unterwegs und hat sowas wie so, hey, ich laufe hier rum am Alexanderplatz, eine Freiheit, die du als ein Informant nicht hast, und so Bushido markiert und mit Hunde-Emoji und dann gesagt, so, wer hat Busfahrer von Samra und mir, wenn wir wieder auf Tour gehen. Also ich glaube, Berlin lebt 3 wird auch den ein oder anderen Bushido-Diss enthalten.
Ich bin hyped.
Genau, also Leute, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dem neuen News-Update, dem neuen News-Flash aus dem Monat März. Und ihr habt ja auch gemerkt, dass ein bisschen unregelmäßig jetzt immer so die Folgen kamen. Aber ihr werdet hier wöchentlich immer wieder versorgt. Und damit ihr euch schon mal drauf einstellen könnt, jetzt hattet ihr wieder eine Stunde Podcast. Am Montag geht's weiter. Jetzt ist ja auch erstmal Ostern, Feiertage. In dem Sinne auch schon mal schöne Feiertage. Genießt die Zeit mit euren Freunden, eurer Familie oder einfach, dass ihr hoffentlich frei habt und nichts machen müsst und einfach ein bisschen chillen könnt. Und am Montag kommt dann eine neue Folge und zwar zu Shindy Tiffany. Und da haben wir auch exklusive Audios und O-Töne mit dabei vom Videoproduzenten Mille mit Insights und Hintergrundgeschichten zu diesem Song. Also seid da auf jeden Fall gespannt drauf und wir haben vieles weitere auch geplant. Wir haben auch euer Feedback erhalten, zum Beispiel zur Jan-Wehn-Folge. Auch da wollen wir jetzt immer mal wieder Leute einladen, um nochmal andere Perspektiven reinzubekommen und natürlich auch weiterhin Audios, O-Töne von Rappern und Leute aus dem Umfeld. Deswegen schreibt uns auch gerne immer wieder Input, über welche Songs wir sprechen sollen, wen wir mal einladen könnten in den Podcast. Und an der Stelle hören wir uns nächsten Montag wieder.
Yes, macht's gut. Bis dahin, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr, bekommt immer eine Push-Benachrichtigung. Checkt auch Instagram aus und YouTube natürlich, da kommen bald spannende neue Video-Interviews. Das wird richtig crazy, was da bald gedroppt wird. Also checkt die Kanäle ab und bis nächste Woche Montag. Macht's gut.